Heute am 30. März ist der Todestag von Karl May. Vor 100 Jahren starb er im Alter von 70 Jahren in Radebeul bei Dresden. Er ist einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller. Über 200 Millionen seiner Bücher wurden weltweit gedruckt, verkauft. Generationen haben seine Bücher über seine Helden wie Old Shatterhand, Winnetou, Karabin, Nemsi, Hart, Scherlif, Omold, Schurhen, Trapper, Geierschnabel und verschlungen. Wir hier im Domradio Reisen wollen heute an Karl Mays 100. Todestag vor allem reden über seine Romane, die er Reiseerzählungen nannte. Bei mir im Studio ist dazu Professor Helmut Schmid. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Karl-May-Gesellschaft, Karl-May-Experte. Und es gibt von ihm im Verlag C.H. Beck eine Biografie über Karl May mit dem Untertitel »Die Macht der Fantasie«. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Schmid. Sie sind ja im Moment ein sehr gefragter Mann.
Ja, also es ist einiges los rund um Karl Mays 100. Todestag. Ich hatte das in der Form nicht erwartet. Zum Beispiel habe ich das Vergnügen, mit dieser Biografie durchs Land zu reisen und circa 2 Dutzend Lesungen durchzuführen. Das ist etwas, was einem professionellen Literaturwissenschaftler üblicherweise nicht passiert. Aber auch die Medien nehmen reichen Anteil.
Unerwartet, weil er heute gar nicht mehr so häufig gelesen wird?
Ja, ich glaube, man muss dazu wirklich sagen, dass sein Stern insgesamt ein bisschen im Sinken ist. Zu meiner Generation gehörte es sich quasi für einen Jungen, dass er Karl May las, für viele Mädchen auch. Das ist heute sicher nicht mehr so, das muss man schon sagen.
Kommen wir mal auf den Titel Ihrer Biografie, Die Macht der Fantasie. War Karl May ein Fantast? Was hat ihn in der Kindheit geprägt?
Ja, Karl May kommt ja aus sehr ärmlichen, extrem ärmlichen, sozusagen elendsproletarischen Verhältnissen und er ist weit darüber hinaus gekommen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass in verschiedener Hinsicht da die Fantasie eine wichtige Rolle spielt. Einmal, was sein Leben angeht, die verschiedenen Stationen seines Lebens werden oft getragen von Inspirationen der Fantasie. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, seine berühmtesten Werke, diese Reiseerzählungen, diese Abenteuergeschichten, von denen Sie eben schon gesprochen haben, sind ja auch Produkte einer gewaltigen Fantasie. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er die fernen Länder, über die er da schreibt, nie gesehen hat, bevor er diese Texte geschrieben hat.
Darüber reden wir nachher noch ausführlich. Ich habe in den letzten Wochen natürlich so manche Karl-May-Bücher hervorgeholt, zum Teil uralt, die mein Vater schon im Regal stehen hatte. Und ich habe mich dann gefragt, haben Sie eigentlich oder Ihre Gesellschaft eine Statistik mal gemacht, wie oft sich Karl May in einem Band allein angeschlichen hat und dadurch Wichtiges in Erfahrung gebracht hat, wie oft er gefangen genommen wurde, sich selbst befreite, wie oft er üble Taten verhinderte? Oder mal anders gefragt, seine Bücher, haben die ein bestimmtes Muster bei den Abenteuern?
Ja, das kann man so sagen. In der Regel läuft es darauf hinaus, es gibt Gute, es gibt Böse. Die Bösen tun halt irgendwas, was sie eigentlich nicht tun sollten. Sie richten Schaden an oder es steht die Gefahr, dass sie Schaden anrichten. Und die Guten kommen ihnen in die Quere und verhindern das oder versuchen, den Schaden wieder gut zu machen. Und indem das alles passiert, man kann durchaus sagen, hat May auch ein Rezept. Er spult immer wieder dieselben Themen und Motive ab, sodass sich das also tatsächlich regelmäßig wiederholt, was Sie gerade schon genannt haben. Man muss allerdings sagen, er tut das eben auf eine höchst einfallsreiche Art und Weise. Es ist immer ein bisschen anders, es wird immer ein bisschen variiert. Und ich glaube, das ist auch eine bestimmte künstlerische Fähigkeit. Und das hat für den Leser das angenehme Gefühl, dass er den Eindruck hat, ich kenne diese Welt, obwohl ich gar nicht in ihr lebe. Aber sie bietet mir auch immer Überraschungen, weil eben doch ständig variiert wird.
Ordnen wir ihn mal so ein bisschen auch noch ein. Erstmal Abenteuerromane, Reiseerzählung. Was hat er denn da eigentlich für ein Genre bedient? Und hat er das vor allem geprägt oder sogar erfunden für die deutsche Literatur?
Nein, erfunden hat er das nicht. Wenn man in die Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts guckt, vielleicht auch noch ein Stückchen zurück, Abenteuerromane gab es auch damals schon, gab es auch vorher schon. Es gab auch einige damals extrem erfolgreiche, prominente Autoren. Ich nenne einfach mal 2 Namen, Friedrich Gerstecker, Baldwin Möllhausen. Die sind heute weitestgehend in Vergessenheit geraten, aber die waren im 19. Jahrhundert zeitweise auch sehr erfolgreich. Da hat Karl May sich gewissermaßen eingeklinkt, aber er hat dem Ganzen eben doch eine sehr persönliche, individuelle Note gegeben. Und das dürfte dann eben auch für seinen besonderen und dauerhaften Erfolg verantwortlich sein.
Und diese Abenteuerromane, die es gab, hat er als Kind ja schon verschlungen.
Ja, also wir müssen davon ausgehen, dass Karl May ein sehr belesener Schriftsteller war, gilt für die meisten Schriftsteller, aber für Karl May eben auch. Und er wusste natürlich ganz genau, in welcher Gattung er sich da bewegte, und er wusste auch, dass er eigene Akzente setzen musste, wenn er da noch besonders Erfolg haben wollte.
Wir können jetzt darauf gar nicht so eingehen, aber man muss es trotzdem nochmal erwähnt haben. Er kam ja aus relativ ärmlichen Verhältnissen, hat es aber dann eben tatsächlich zu einer Ausbildung gebracht. Er ist Vikar geworden und hat trotzdem dann große Schwierigkeiten gehabt, erstmal im Leben Fuß zu fassen.
Ja, er hat sich ja in seiner Ausbildung die eine oder andere Kleinigkeit zu Schulden kommen lassen. Heute würde man das vielleicht nicht so furchtbar krumm nehmen, aber damals führte das dann, ich sag's mal in heutiger Terminologie, zu Eintragungen in seiner Personalakte. Und als es schließlich dazu kam, dass man ihm sogar einen Diebstahl vorgeworfen hat, die näheren Umstände weisen darauf hin, dass das vielleicht gar nicht so böse von ihm gemeint war, aber man hat ihm diesen Diebstahl vorgeworfen, er hat sich ungeschickt verhalten, er kriegte eine Gefängnisstrafe und danach konnte er seinen erlernten Beruf nicht mehr ausüben. Und dann ist er halt tatsächlich kriminell geworden.
Und wie weit hat da die Fantasie auch eine Rolle gespielt, sich da wieder rauszuarbeiten? Wie ist er da rausgekommen? Wie ist er da zum Schriftsteller geworden?
Also das Interessante ist, dass auch die kriminellen Taten, die er begangen hat, ja in gewissem Sinne Taten oder Untaten der Fantasie waren. Er ist ja als Hochstapler aufgetreten, als Betrüger. Der materielle Schaden, den er angerichtet hat, war nicht spektakulär hoch, aber es waren eben Taten sozusagen der Fantasie. Ich nenne vielleicht mal ein Beispiel. Er taucht als angeblicher Geheimpolizist bei einem Krämer auf, ein Geheimpolizist, der auf der Suche nach Falschgeld ist, und dann durchsucht er die Kasse des Krämers, findet jede Menge Falschgeld, findet in Anführungszeichen, beschlagnahmt es und macht sich dann damit davon. Also das war so eine typische Tat dieses jungen kriminellen May. Das hat er einige Zeit lang betrieben, dafür ist er mit insgesamt 7 Jahren Haft gestraft worden, und anschließend ist er auf die, ich sag mal, kluge Idee gekommen, dass es wohl doch besser sei, solche Fantasien nicht im wirklichen Leben, sondern in der Literatur auszuleben, und er hat sich auf diese Weise dann auch umfassend resozialisieren können.
Dann hat er in Zeitschriften seine Romane in vielen, vielen Fortsetzungsteilen veröffentlicht. Da gehen wir jetzt mal nicht so ganz drauf ein. Und er hatte dann aber in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts Erfolg, als ein Freiburger Verleger dann auf ihn zukam und seine Romane als Bücher veröffentlicht hat. Da begann im Grunde ja auch sein Wohlstand dann.
Ja, das ist so gewesen. Also in den 80er Jahren hat er auch schon relativ viel geschrieben und ist relativ erfolgreich gewesen, aber den großen Gewinn in kommerzieller Hinsicht, den hat er tatsächlich gemacht, als ab 1892 seine Romane in gesammelter Form im Verlag Fesenfeld zu erscheinen begannen. Bis zu seinem Tod kam die Reihe auf 33 Bände, und das ist der Grundstock für die noch heute verkaufte Ausgabe des Karl-May-Verlags, diese berühmten grünen Bände, mit denen die allermeisten Leser über die Jahrzehnte hinweg Karl-May kennengelernt haben.
Wenn ich bei Ihnen bei der Karl-May-Gesellschaft auf die Internetseite gehe und so ein bisschen in diese Veröffentlichungsgeschichte gehe, da komme ich richtig durcheinander, weil ja alles irgendwie früher, die ersten anders hießen, waren anders sortiert. Viele Versatzstücke aus seinen Romanen hat er wieder verwendet in anderen Romanen. Es ist relativ kompliziert, oder?
Ja, das ist so. Also Karl-May lebte ja einfach davon, dass er viele literarische Texte verkaufen konnte. Zunächst mal an Zeitschriften, dann aber eben dann auch an Leute, die das in Buchform herausbrachten. Und dann hat er eben Mehrfachverwertung beschrieben. Also er hat zum Beispiel betrieben. Dann hat er beispielsweise in jungen Jahren einen Text, eine kurze Erzählung verkauft. Dann hat er sie ein bisschen geändert, hat die Namen geändert, hat den Titel geändert, vielleicht auch die Handlung ein bisschen anders entwickelt. Und dann hat er das als eine neue Erzählung einem weiteren Zeitschriftenredakteur nochmal verkauft. Und später konnte es dann sein, dass er auch solche einzelne Erzählungen in seine großen Romane einlegte, wo sie dann ein weiteres Mal verwurstet wurden. Berühmtes Beispiel ist die Winnetou-Trilogie, ja einer der beliebtesten Romane von May. Also den ersten Band, den hat er ziemlich komplett für die Buchausgabe geschrieben. Band 2 und 3 bestehen, ich würde mal schätzen, zu 2/3 aus älteren Erzählungen, die er überarbeitet, neu verbunden und mit weiterem Material ergänzt hat.
Und nur der Ganove Center kommt dann immer wieder neu drin vor.
Ja, den hat er also erst für die Buchausgabe erfunden, und der muss natürlich durch alle 3 Bände sein Umwesen treiben.
Karl May, wir haben ihn verschlungen. Heute vor 100 Jahren starb er. Wenn ich sage verschlungen, dann stimmt das nicht ganz. Ich erinnere mich, als ich 8, 9 Jahre war und seine Bücher zum ersten Mal verschlungen habe, da habe ich die Seiten, wo er über Land und Leute schrieb, meistens übersprungen, weil ich unbedingt wollte, dass es im Abenteuer weiterging in der Story. Und über diese Fantasie in seinen Reiseromanen, da wollen wir jetzt vor allem reden. Land und Leute, die Geschichte, die Kulturen der Länder, in denen seine Romane spielen, die hat er ja ziemlich echt beschrieben.
Ja, er hat das tun können, obwohl er persönlich nicht da war, beziehungsweise erst im Alter diese Länder besucht hat. Er hat das tun können, weil er intensive Quellenstudien betrieben hat. Also man muss es sich, glaube ich, so vorstellen, heute würde er ständig das Internet nutzen. Damals gab es das nicht, aber was es gab, waren Lexika, Reiseberichte, Atlanten, Sprachführer, alles Mögliche. Auch in älteren Abenteuererzählungen anderer Autoren fand er natürlich Hinweise, wie es in diesen Ländern aussieht. Das hat er intensiv sich angeschaut und davon hat er profitiert. Wir haben also in der Karl-May-Gesellschaft eine intensive Quellenforschung betrieben und ich will nicht sagen fast alle, aber doch die allermeisten Informationen, die May vermittelt, haben wir inzwischen auf ihre Quellen zurückführen können.
Und so genau wie die Quellen waren, so genau oder so genau stimmt es dann auch bei Karl May?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also seine Quellenverwertung reicht, man muss es leider sagen, vom simplen Plagiieren bis zu wirklich sehr kreativen Anverwandlungen. Also er nimmt eine sachliche Information und macht ein hochdramatisches Abenteuer daraus. Und dazwischen gibt es alle denkbaren Formen. Also er paraphrasiert das, was er in den Quellen findet. Er modelt es ziemlich um, er stellt die Reihenfolge der Informationen, die er etwa in einem Lexikon findet, in seiner Darlegung über diesen Sachverhalt um. Also das hat er auf sehr unterschiedliche Weise gemacht. Manchmal sind ihm natürlich auch Fehler unterlaufen. Manchmal kann man ihm voll vertrauen und es gibt Leute, die auf seine Reiseberichte hin in diesen Ländern gereist sind und berichten, wie erstaunlich genau sie ihr Ziel immer gefunden haben.
Wir hören mal ganz kurz rein in einen seiner Orient-Romane von Bagdad nach Stambul, wie er da nach Baalbek kommt.
Wir kamen abermals durch einige kleine Dörfer, und als sich die Vorhöhen des Anti-Libanon, hinter denen wir ritten und die uns immer wieder die Aussicht verdeckten, endlich öffneten, sahen wir das berühmte Tal von Baalbek vor uns liegen. Die großartigen Massen dieser Ruinen nehmen einen weiten Flächenraum ein, und es gibt wohl keine zweite Ruinenstadt, deren Überreste einen so gewaltigen Eindruck machen wie diese Mauer- und Gebäudereste. Gleich beim Eintritt in das Trümmerfeld sahen wir seitwärts einen Steinbruch, in dem ein Kalksteinblock von riesenhafter Größe lag. Er hatte 21 Meter Länge, 4 Meter Breite und eine gleiche Höhe. Solche Blöcke bildeten den Baustoff zu den Riesenbauten von Baalbek. Ein einziger von ihnen hat ein Gewicht von sicher 20.000 Zentnern. Wie konnten mit den damaligen Hilfsmitteln solche Massen bewegt werden?
Sie haben es schon gesagt, man kann im Grunde mit Karl May im Gepäck auch sich auf Reisen begeben und viele haben das damals gemacht.
Ja, es ist übrigens auch interessant, das sollte man vielleicht hier einfach mal ergänzen, wenn man sich die Werbung der damaligen Zeit für ihn anguckt, dann wird in erster Linie auf diesen informativen Gehalt gesetzt. Also dass gesagt wird, Karl May erzählt spannende Geschichten, kommt dann gewissermaßen hinterher. Aber es wurde damit geworben, die Leute haben damals großes Interesse an fernen Ländern gehabt, sie konnten da nicht hinreisen, sie konnten sich auch keine Filme davon vorführen lassen, deshalb waren sie aufs Lesen angewiesen, dieses Interesse bedient Karl May und das ist dann aber eher sekundär, dass er das auf diese Weise tut, mit spannenden, interessanten Abenteuergeschichten, das macht die Sache natürlich noch angenehmer. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der damaligen Propaganda für Karl May, dieser instruktive, belehrende Charakter und deshalb muss er natürlich auch sehen, dass das entsprechend echt und exakt wirkte.
Wenn es um die Ethnien geht, um die Völker, die er damals beschrieb, da muss man so ein bisschen einschränken. Das ist oft der Blickwinkel seiner Zeit damals. Nicht nur, dass er von Negern spricht, sondern er hat ja immer auch so ein bisschen, da müssen Sie mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Er ist der kluge Deutsche, der alles weiß, alles kann, der die Sprachen beherrscht. Und oft ist es dann so, dass er sagt, ja, die Indianer oder die Neger oder wie auch immer, sind auch gute Menschen, aber die müssen noch ein bisschen, da braucht es noch mit der Bildung.
Ja. Ja, das ist einer der kontroversen Diskussionspunkte in der Interpretationsgeschichte Karl May, die sich bis heute durchhält. Also es gibt viele Menschen, die sagen, Karl May hat mir einfach den Blick für die Welt geöffnet, für das andere. Der hat mich interessiert für das Fremde und das ist gar nicht hoch genug zu veranschlagen im Sinne einer sehr modernen kosmopolitischen Auffassung von der Welt. Aber es gibt auch andere, die sagen, naja, dieser deutsche Held, Kara Benemsi heißt ja Karl, Sohn der Deutschen, der reist durch die Welt und lässt die Völker am deutschen Wesen genesen oder propagiert das jedenfalls in diese Richtung und da ist er doch sehr ein Kind seiner Zeit. Das ist die andere Position. Ich denke, man kann für beides gute Argumente finden, aber das macht Karl May natürlich auch umso interessanter und vielschichtiger. Also er war ein Kind seiner Zeit, aber er hat auch Tendenzen, die sich übrigens im Alter zuspitzen, die deutlich darüber hinausführen und eine ganz andere Seite offenbaren.
Da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt aber die entscheidende Frage ist ja, oder der entscheidende Punkt ist, Karl May tut so außerhalb der Bücher, als hätte er alles tatsächlich selber erlebt. Als wäre er Karl, Charlie, Kara unterwegs gewesen. Es ist mein Rappe, mit dem er reitet. War das jetzt einfach nur geschäftstüchtig oder war der richtig durchgeknallt da?
Also es hat am Ende, muss man wohl sagen, schon etwas Pathologisches. Auf der anderen Seite hat es aber auch eine gewisse Logik. Diese Texte wurden als Reiseerzählungen angeboten mit dem Akzent, sie informieren euch über diese fernen Länder. Dann fragt das Publikum natürlich, beruht das denn auch auf wirklichen Reisen des Verfassers? Und da konnte Karl May und seine Redakteure und Verleger kaum anders als zu antworten, ja natürlich. Und wenn es auf wirklichen Reisen beruht, dann ist natürlich die nächste Frage, die sind denn auch die Erlebnisse, die uns da vermittelt werden, real und authentisch? Und dann ist wieder zwingend zu sagen, ja, zumindest im Wesentlichen ist das so. Und irgendwann hat May dann auch den nächsten Schritt getan, ist sozusagen im Privatleben vor sein Publikum getreten und hat gesagt, nachdem ihr das nun alles wisst, möchte ich nochmal bekräftigen, ich bin wirklich Old Shatterhand, respektive Kara Benemsi und habe das alles erlebt, was da in den Büchern steht und ich kann das auch alles, was dieser Held kann. Warum das vom Publikum so lange akzeptiert worden ist, die aberwitzigsten Dinge, die er da ja teilweise dann behauptet, er spreche 1200 Sprachen und Dialekte, ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, aber ich denke mal, das Ganze ist ein Prozess, es ist auch ein Prozess in einer Zeit, der so generell ein bisschen zu Übertreibungen und Selbstinszenierungen und so weiter neigt. Damit hing es zusammen, dass das von May gemacht worden ist, dass es erfolgreich war. Auf Dauer konnte es natürlich nicht gut gehen und am Ende ging es ja dann auch nicht gut.
Das ist ja das, was bei Ihnen so als roter Faden im Buch durchgeht, dass es immer wieder die Kraft der Fantasie ist, mit der er gearbeitet hat. Und da bauscht er so richtig das auf, die Fähigkeiten, die er hat, zum Beispiel, dass er sprachbegabt ist, bauscht er auf, dass er eigentlich alle Sprachen spricht.
Ja. Ja, das ist eine interessante Beobachtung, die man an May machen kann, dass er sozusagen aus der Literatur und sogar aus der eigenen Literatur Muster und Modelle nimmt und sie auf sein Privatleben überträgt. Ja, also er ist dann plötzlich wirklich in seinem öffentlichen Auftreten identisch mit diesem Old Shatterhand Kara Benemsi, etwas, das er ja vorher im Rahmen literarischer Inszenierungen erst geschaffen hat. Wie gesagt, das hat möglicherweise etwas Pathologisches. Auf der anderen Seite muss man sagen, er war ganz gewiss nicht geisteskrank. Er war sogar auch kommerziell geschäftstüchtig kalkulierender Autor. Ich denke mal, er ist einfach ein Rollenspieler gewesen. Und wenn er sich auf eine Rolle verlegt hat, dann hat er sich völlig da reingesteigert, dann war er das. Und das hat er, glaube ich, auch mit ganz großer suggestiver Energie seinem Publikum vermitteln können.
Ich habe heute mit einem jungen Kollegen vor der Sendung gesprochen, der gerade mal 30 ist und der sagte dann, als er dann das Liegen sah, hier meine Karl-May-Vorbereitung, ach ja, der hat das ja alles gar nicht selber erlebt. Also die Enttäuschung, dass es rausgekommen ist, das wirkt noch heute bei manchen jungen Lesern nach. Und damit sind wir ganz kurz nochmal beim Ende, bei den letzten Jahren von Karl May. Es ist tatsächlich rausgekommen, auch seine kriminelle Vorgeschichte kam dann nochmal so heraus. Und er hat dann auch seine Leser so ein Stück weit, ich sag mal, enttäuscht, weil seine letzten Bücher ganz anders irgendwie waren.
Ja, das ist ein interessanter Vorgang. nachdem er im Orient gewesen war und nachdem er auch wohl allmählich seiner literarischen Verfahrensweisen überdrüssig geworden war, hat er sozusagen nochmal einen künstlerischen Neuanfang versucht. Er hat sich in literarischen Gattungen bewegt, die er vorher nie bedient hatte. Also er hat beispielsweise ein Drama geschrieben, er hat ein Gedicht- und Aphorismenband veröffentlicht, er hat autobiografische Texte geschrieben. Er hat auch weiter Abenteuererzählungen geschrieben, der Form nach jedenfalls, aber die streben nun sozusagen nach neuen Ufern. Da wird endlos philosophiert, da wird, ich sag's mal ein bisschen flapsig, über Gott und die Welt nachgedacht, da werden weitgespannte Friedensutopien entwickelt. In dem Roman Adistan und Dschinnistan taucht sogar eine Figur auf mit dem Mir von Dschinnistan. Da kann man sich, wenn man ein Auge zudrückt, Gott selbst drunter vorstellen. Also da hat er wirklich große Ambitionen entwickelt und da sind ihm die allermeisten Leser, ich glaube, das ist bis heute so, nicht gefolgt.
Abschließende Frage. In unseren Jahrzehnten gab es dann die Vertonungen, die Verfilmungen von Karl May. Heute ist es schwierig, vielleicht jungen Leuten Karl May näher zu bringen. Worin liegt der Wert von Karl May heute? Und empfehlen Sie jungen Leuten, Jungens von heute, Karl May?
Sicherlich, das tue ich auf jeden Fall. Der Zugang ist vielleicht nicht leicht. Es ist eine ferne Welt. Es ist ja auch eine Welt, die so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also in meiner Jugend beispielsweise liefen ja noch unendlich viele Western-Serien im Fernsehen und auch ins Kino kamen ständig Western. Das ist ja alles viel weniger geworden. Western-Serien im Fernsehen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also die Welt ist uns sehr ferngerückt. Aber wenn man darüber mal hinauskommt, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt, dann sind das eben doch spannende, originelle, teilweise auch gut erzählte Geschichten. Sie verkünden auch in der Regel, denke ich, eine pädagogisch sinnvolle Moral und Lehre, was ja vielleicht auch nicht ganz, ganz unwichtig ist. Also das sind nicht Texte für jedermann, aber man kann, glaube ich, schon reinkommen und dann hat man auch was davon.
Vielen Dank, Helmut Schmid, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Genau an diesem Tag, an dem 30. März vor 100 Jahren, starb Karl May. Und ich weise gern nochmal auf das Buch hin, das Sie geschrieben haben, die Biografie über Karl May, die ganz aktuell im Buchhandel erhältlich ist. Karl May oder die Macht der Fantasie, erschienen im Verlag C.H. Beck. Danke und Sie haben sicher heute noch viele Termine am 100. Todestag von Karl May.
Das ist in der Tat so.